Wir sind heute im Kapitel 2, ab Vers 4 bis Kapitel 3, Vers 8. Zephania, Kapitel 2. Die Existenz eines Rauchmelders ist die allermeiste Zeit ziemlich langweilig. Er hängt da halt an der Decke und er wartet auf Rauch, um die Bewohner des Hauses zu warnen. Selbstlos sagt er nichts und dient uns Tag und Nacht und passt auf uns auf. Und wie denken wir meistens über den Rauchmelder? So, wenn ihr eure letzten Begegnungen mit eurem Rauchmelder hattet. Die allermeiste Zeit, wenn ich eine Begegnung mit meinem Rauchmelder habe, dann nerven die mich. Entweder nerven die mich, weil die Batterie alle ist und alle 30 Sekunden so ein komischer Piepton ist und man durchs ganze Haus rennt und versucht zu gucken, welcher von den Rauchmeldern ist es denn jetzt, der diesen komischen Ton von sich gibt. Oder aber sie nerven uns, wenn es einen Fehlalarm gibt. Wir hatten das letzte Woche. Es war zum Glück schon 6 Uhr morgens. Auf einmal geht ein Rauchmelder los. Wir alle standen senkrecht im Bett. Was habe ich gemacht? Ich bin genervt zu dem Feuermelder gegangen, habe ihn rausgeschraubt, die Batterie rausgemacht und sind in den Tag gestartet. Ich habe die auch nachher wieder reingemacht. Keine Angst, das ist ganz wichtig. Ne? Es war kein Feuer im Haus, es war Fehlalarm, aber der hat mich richtig genervt, dieser Rauchmelder. Nun, warum sind Rauchmelder so nervig? Schon mal gefragt? Nun, sie sind so nervig, weil sie einfach so laut und aufdringlich sind. Sie sind ungemütlich. Sind nicht wie diese Wecker, kennt ihr diese Wecker, die dich mit sanftem Licht aufwecken? Ja, das Licht wird langsam immer heller und irgendwann ist es so hell, dass man dann auch aufwacht. Ein Rauchmelder ist nervig, er ist aufdringlich, er ist ungemütlich, er ist laut. Aber das ist genau seine Funktion. Er soll uns aufwecken, wachrütteln, nicht sanft, sondern laut und aufdringlich, damit wir im Fall eines Feuers aus dem Haus kommen können. Und Zephania ist so ein Rauchmelder. So ein Rauchmelder, der um 630 vor Christus richtig losging. Und das Problem waren nicht schwache Batterien oder ein Fehlalarm, sondern es hat richtig gebrannt schon. Und Zephania warnt das ganze Volk laut und eindringlich und aufdringlich, dass Gottes Gericht über Jerusalem kurz bevorstand. Letzte Woche hatten wir schon das erste Warnsignal angeguckt, wo er sagte, aufgrund von Sünde und Ungehorsam wird Gericht über euch kommen. Und er hat sie aufgerufen, gesagt, sucht Schutz bei Gott, sucht ihn, demütigt euch, nur bei ihm werdet ihr Schutz finden. Zephania war klar, der große Tag des Herrn wird kommen, er wird Jerusalem richten. Wir haben darüber gelesen, von dem Tag der Angst, von der Bedrängnis, von der Finsternis. Ein plötzlicher Untergang für alle Bewohner des Landes. Die einzige Hoffnung war, sucht den Herrn und demütigt euch. Nun heute, in unserem Text, lässt Zephania einen weiteren schrillen Ton erklingen. Er sagt zu Juda, lasst die Völker um euch herum eine Warnung sein. Gott wird sie eins nach dem anderen richten. Und dann schaut euch an, wie Gott mit den Sünden umgeht und kehrt um von euren eigenen bösen Wegen. Oder auch ihr werdet unter das Gericht Gottes kommen. Und so wollen wir diesen Text lesen, heute aus Zephania 2, ab Vers 4 und wir lesen bis Kapitel 3, Vers 8. Zephania 2, Vers 4 bis Kapitel 3, Vers 8. Dort lesen wir, denn Gaza wird verlassen und Askalon verödet werden. Asdod soll vom hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Wehe den Bevölkern des Landstrichs des Meer, dem Kretervolk. Das Volk des Herrn ergeht, das Wort des Herrn ergeht gegen dich. Kanaan, du Philisterland, ich will dich zugrunde richten, dass niemand mehr daran wohnen soll. Der Landstrich am Meer soll zum Weideland mit Hirtenwohnung und Schafhürden werden. Und dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Juda als Erbteil zufallen, dass sie darauf weiden und sich am Abend in den Häusern von Askalon lagern sollen, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Das war das Volk zur Linken von Israel, von Juda. Und jetzt geht's zur Rechten, nach Osten, denn ich habe die Beschimpfung von Moab gehört und die Lästerung von der Ammoniter, womit sie mein Volk geschmäht und sich gegen ihr Gebiet gerühmt haben. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, Moab soll gewisslich wie Sodom werden und die Ammoniter wie Gomorra, nämlich ein Besitz der Nesseln und eine Salzgrube und eine ewige Wüste. Der Überrest meines Volkes soll sie berauben und der Rest meiner Nation sie beerben. Dies soll ihnen für ihren Hochmut zuteil werden, dass sie gelästert haben und groß getan haben gegen das Volk des Herrn der Herrscher. Furchtbar wird der Herr über ihnen sein, denn er wird allen Göttern auf Erden ein Ende machen und es werden ihn anbeten alle Inseln der Heiden, jeder von seinem Ort aus. Das war jetzt das Volk nach Osten. Jetzt geht er nach Süden zu den Kuschitern. Auch ihr Kuschiter sollt von meinem Schwert erschlagen werden. Und dann geht er nach oben, in den Norden. Er wird auch seine Hand nach Norden ausstrecken und wird Assyrien vernichten und Ninive zur Wüste machen, dürr wie eine Steppe, sodass sich mitten darin Herden lagern werden. Tiere aller Art in Scharen, der Pelikan und die Trappe werden auf ihren Säulenknäufen übernachten. Vogelgeschrei wird in den Fenstern ertönen, auf der Schwelle wird ein Schutthaufen liegen, denn er hat das Zedernwerk bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem Herzen sprach, ich bin's und sonst niemand. Wie ist sie zur Wildernis, zu einem Lagerplatz der wilden Tiere geworden? Wer vorübergeht, zischt sie aus und schwenkt verächtlich seine Hand. Und jetzt spricht er dann als nächstes über das Gericht, über Jerusalem. Wehe der widerspenstigen und befleckten, der grausamen Stadt. Sie hat nicht auf die Warnung gehört, die Züchtigung nicht angenommen. Sie hat nicht auf den Herrn vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genahnt. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen, ihre Priester entweihen das Heiligtum und tun dem Gesetz Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht, jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht, er lässt es an nichts fehlen, aber der Verkehrte weiß nichts von Scham. Ich habe Heidenvölker ausgerottet, ihre Zinnen sind verwüstet, ihre Straßen habe ich öde gemacht, dass niemand mehr darauf vorübergeht. Ihre Städte wurde gänzlich entvölkert, bis auf den letzten Mann, sodass niemand mehr darin wohnt. Ich sprach, mich sollst du fürchten, nimm doch Züchtigung an. Dann würde ihre Wohnung nicht vertilgt, so wie ich es über sie beschlossen habe, aber sie haben trotzdem beharrlich alles Böse getan. Darum wartet auf mich, spricht der Herr. Bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Denn mein Ratschluss ist es, Heidenvölker zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen, um über sie meinen Grimm auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Das ist das Wort Gottes für uns heute Morgen. Und der Hauptgedanke hier ist der, das Gericht Gottes ist furchterregend für alle, die sich gegen Gott stellen. Für alle. Die sich gegen Gott stellen. Aber diejenigen, die auf Gott und sein Eingreifen warten, wird Gott zu seiner Zeit bestätigen und erhöhen. Und das hat eigentlich zwei Punkte wieder. Die Warnung für die Gottlosen und Hoffnung für die Gottesfürchtigen. Warnung für die Gottlosen, Hoffnung für die Gottesfürchtigen. Und wir fragen uns vielleicht jetzt, als du das gelesen hast, gedacht hast, das ist doch irgendwie genau die gleiche Botschaft von letzte Woche, oder nicht? Ja, und das ist auch ganz bewusst so. Es ist die gleiche Botschaft, vielleicht einfach aus einem bisschen anderen Blickrichtung. Und wenn man sich die Propheten im Alten Testament anschaut, dann merken wir, die schreiben ganz anders, als es uns, als wir es gewohnt sind. Ja, wir sind, unser Schreiben, wie wir schreiben, ist geprägt vom griechischen Denken. Ja, also wir haben einen Ausgangspunkt A und wir wollen den Leser zu B bringen. Und dann argumentieren wir von A in einer Linie nach B. Aber die Propheten im Alten Testament, die haben das nicht so gemacht. Sie haben nicht linear argumentiert, sondern sie hatten einen Ausgangspunkt, haben ihre Botschaft mit einem Höhepunkt verkündigt und dann haben sie wieder am Anfang angefangen und haben quasi das Gleiche nochmal durchgekaut, nur aus einer bisschen anderen Perspektive. Ja, jemand hat es mal verglichen mit Musik, die aus Stereoboxen rauskommt. Ja, auf beiden Seiten kommt eigentlich die gleiche Musik raus und doch ist es irgendwie ein bisschen anders. Aber beides zusammen hilft dem Leser wirklich zu verstehen, was die Botschaft ist. Und ich glaube, gerade für uns, wo wir manchmal denken, ach ja, das habe ich jetzt ja verstanden, wir haken das mental ab, ist es wichtig, dass wir uns in diese Texte auch vertiefen und immer wieder reinkommen und hören, vielleicht aus einer bisschen anderen Perspektive, was uns diese Propheten zu sagen haben. Gott will durch Zephania bewirken, dass die Menschen in Juda und auch wir heute Morgen umkehren und ihn suchen. Nun, wie macht Zephania das? Wir haben das gerade eben, ich habe das gerade eben schon beim Vorlesen ein bisschen gezeigt. Zephania geht ringsrum um Juda. und spricht einzelne Nationen an und sagt, Gott wird diese Nation für ihre Sünde richten. Er fängt im Westen an, von Juda im Philisterland. Dann geht er nach Osten und spricht zu den Moabitern und den Ammonitern. Dann geht er in den Süden zu den Kuschitern und dann nach Norden, nach Assyrien mit der großen Hauptstadt, mit der Weltmacht Assyrien und mit der Hauptstadt Ninive im Norden. Das Interessante ist jetzt, ja, dass diese Prophezeiungen und diese Vorhersagen über diese Nationen gar nicht an die Nationen gerichtet wurden. An wen schreibt Zephania? Und Zephania schreibt an die Juden, an Jerusalem. Und er möchte, dass sie Gottes Wort gegen alle diese Länder hören, die sich von Gott abgewandt haben und anderen Götzen angebetet haben. Und Gott gesagt, es wird Gericht über sie kommen. Selbst über die Assyrer, dieses Überreich, diese Weltmacht, auch sie werden nicht vor Gott bestehen können. Und so ist Zephania ein Rauchmelder. Wach auf, Jerusalem, ihr lebt in einer Fantasiewelt, in der ihr denkt, Gott wird nicht irgendwann richtend eingreifen. Guckt euch um. Guckt euch die Nation um euch herum an. Gott wird richtend eingreifen. Das war genau die gleiche Botschaft, die wir am Anfang gehört haben, wo Gott gesagt hat, ich werde den ganzen Erdkreis richten. Niemand wird sich vor meinem Gericht verstecken können. Wir lesen dann auch, wofür diese Nationen gerichtet wurden. Wenn wir mal gucken, zum Beispiel in Vers 8 und Vers 10, Kapitel 2. Dort lesen wir, dass sich Moab und die Ammoniter gegen Gott sagt, sie haben mein Volk geschmäht und sie haben sich gegen ihr Gebiet gerühmt. Vers 10, sie haben gegen das Volk des Herrn der Herrscher haben sie sich groß getan. Gott macht deutlich für diese Nation, ein Angriff gegen das Volk Gottes ist ein Angriff gegen Gott selbst. Gott bezeichnet sein Volk unter anderem an einer anderen Stelle als sein Augapfel. Interessanterweise ist das im Neuen Testament genauso. Erinnert euch noch an Saulus, der auf dem Weg nach Damaskus ist und Gott eingreift? Und was sagt Jesus dann zu ihm? Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Das ist nicht, was er sagt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Seht ihr, Saulus hatte die Gemeinde verfolgt, aber Jesus hat sich mit der Gemeinde, mit seinem Volk in einer Art und Weise identifiziert, dass er sagt, wer die anfasst, der fasst mich an. Deswegen möchte ich dich heute Morgen einfach mit diesem Gedanken herausfordern oder auch ermutigen, wenn du in deiner Schule verlacht wirst für deinen Glauben, dann darfst du wissen, Gott lässt es nicht kalt. Wenn jemand dich verbal für deinen Glauben angreift oder dich lächerlich macht, dann greift er Gott selbst an, dann greift er Jesus selbst an, er macht Jesus lächerlich. Oder wenn du den Job nicht bekommst oder einen Job verlierst aufgrund deines Glaubens, weil du bestimmte Dinge des Unternehmens nicht mittragen kannst, dann fühlt Jesus mit. Wenn jemand, Gott identifiziert sich mit seinem Volk und Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Das ist das eine, sie verachten das Volk Gottes. Das andere, was wir lesen in Vers 11, dass sie andere Götter angebetet haben als den einzig wahren Gott. Und dann in Vers 15 lesen wir etwas über Ninive. Das fand ich total interessant und auch herausfordernd für mich persönlich. Da lesen wir, das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnt und die in ihrem Herzen sprach, ich bin's und sonst niemand. Sie waren hochmütig, haben auf ihre eigene Stärke vertraut, vielleicht auf ihre eigenen neuen Technologien, vielleicht den neuen Werfer von Steinen oder was auch immer sie da gerade neu an Technologien hatten. Vielleicht ihre strategischen militärischen Bündnisse. Ihr eigenes Militär, ihr Reichtum. Sie haben gesagt, weit und breit wird niemand es uns wagen, anzugreifen und geschweige denn einen Angriff auf uns überleben. Wir sind, haben die Nineviten gesagt, wir sind der Höhepunkt und niemand und nichts wird uns von unserem Thron stoßen. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich manchmal so ein Denken auch in meinem Herzen wieder. Ich will euch mal mitnehmen in mein Herz. Da fahre ich mit meinem Fahrrad von unserem Haus im idyllischen und behüteten Müssingen durch die Bauernschaft. Das Korn fängt langsam an zu wachsen. Ich kaufe mir noch ein Eis, fahre ich gemütlich wieder zurück und ich lege mich in meine Hängematte und ich gucke mir die Wolken an und ich fange dran, einfach drüber nachzudenken. wie das ist, was für ein tolles Leben ich auch genießen darf. Und dabei kommen mir die Gedanken, während ich so die Wolken am Himmel an mir vorbeiziehen sehe, auf einmal kommen mir die Gedanken, okay, wenn ich jetzt in ein Auto steigen würde und 24 Stunden in den Osten fahren würde, dann wäre ich in einem Kriegsgebiet. Und wenn ich 48 Stunden nach Südosten fahren würde, dann wäre ich auch in einem Kriegsgebiet. Und während so diese Gedanken um meinem Kopf herumschwirren und während ich nehme ich gemütlich meinen Kaffee aus dem Thermobecher und ich greife wieder zu meinem Buch und denke, gut, dass ich in Deutschland lebe. Wir haben unglaubliche Technologien entwickelt. Wir haben eine stabile Regierung, die bereit ist, nach den nächsten demokratischen Wahlen die Macht weiterzugeben. Wir haben eine Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt. Wir sind Teil von einem mächtigen Militärbündnis. Und beruhigt nehme ich mein Buch wieder zur Hand und denke, was soll schon passieren? Ich will uns keine Angst machen. Ich will uns keine Angst machen, aber wir müssen aufpassen in unserem eigenen Denken, worauf wir letztendlich unsere Hoffnung setzen. Es ist Gottes gute Gabe, dass wir in Deutschland eine in der Geschichte Europas extrem lange Zeit des Friedens haben. Aber wir müssen unser Herz immer wieder prüfen, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und ob wir immer noch klar haben, wer auf dem Thron der Weltgeschichte sitzt. Da sitzt nicht Amerika, nicht Russland, nicht China, da sitzt einer und einer allein, das ist unser Gott. Und deswegen müssen wir, auch ich, immer wieder mein Herz prüfen, ob ich wirklich glaube, dass Gott letztendlich auch über mein Leben in einem sicheren Land der Herr ist. Er allein hat die Zügel in der Hand. So möchte ich uns herausfordern, dass wir nicht schnell, wir sind so schnell versucht, unseren Lebensstandard und unseren Frieden als unsere eigenen Errungenschaften zu feiern und Gott dabei zu vergessen. Wann hast du das letzte Mal ganz ehrlich Gott dafür gedankt, dass du heute Morgen in ein Auto steigen konntest und ohne Angst zum Gottesdienst fahren konntest? Das ist ein Geschenk Gottes. Eine Gabe Gottes, die wir genießen dürfen. Aber wir müssen auch uns immer wieder klar machen, woher dieses Geschenk kommt. Es kommt von Gott und nicht durch unsere eigenen Leistungen. Aber die Leute aus Ninive, die haben gesagt, weil sie so viel erreicht haben, niemand wird sie jemals von ihrem Thron stoßen können. Zephania beschreibt also den Menschen in Juda, was passieren wird mit den Nationen um sie herum. Und er sagt, Gott wird sie richten, egal wie groß sie sind, Gott wird sie richten. Und wenn Juda jetzt und die Menschen aus Juda ein aufrichtiges Herz gehabt hätten, dann hätte diese Warnung schon gereicht. Dann hätten sie gesagt, wenn wir ehrlich sind, wenn wir unser eigenes Leben hier in Jerusalem anschauen, dann sind wir gar nicht besser als die anderen Nationen. Lasst uns umkehren zu unserem Gott, denn gegen ihn allein haben wir gesündigt. Lasst uns Gott suchen und bei ihm Zuflucht finden, dass nicht auch wir unter sein Gericht kommen. Das hätten die Leute aus Jerusalem sagen sollen. Und ich glaube, da steckt auch etwas drin, was wir für uns heute im 21. Jahrhundert lernen können. Wenn du von Sünde oder von Gottlosigkeit bei anderen hörst, so wie die Israeliten das durch Zephania gehört haben, guck mal, was die Nationen alles machen. Wie reagierst du, wenn du das hörst? Wenn vielleicht ein bekannter Pastor oder Prediger sich von Gott abwendet oder in schwere Sünde fällt. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Joshua Harris kennt, der das Buch geschrieben hat, Ungeküsst und doch kein Frosch. Ganz bekanntes Buch mittlerweile und er war Pastor einer großen Gemeinde. Mittlerweile ist er von seiner Frau geschieden und bezeichnet sich auch selber nicht mehr als Christ. Ravi Zachariah, vielleicht kennt der eine oder andere ihn auch, und viele andere Christen und Pastoren, und die sehr bekannt waren, die große Sünde getan haben. Oder vielleicht geistliche Leiter in deinem Leben, denen du vertraut hast, die in Sünde gefallen sind. Oder vielleicht einfach ein anderer Christ oder auch gar kein Christ, ein Arbeitskollege oder Freunde, der sich in Sünde verrannt hat. Wie reagierst du da drauf? Guckst du in solchen Fällen ehrlich in dein Herz und sagst, ich habe zwar diese oder jene Sünde nicht getan, aber wenn ich ehrlich bin, ist mein Herz voll von Wünschen und Begierden, die Gott genauso hasst. Ich weiß, dass ich für meine Sünden genauso vor Gott gerecht verdient habe. Und ich will zu Jesus rennen und und diese offensichtlichen Sünden anderer Menschen als Warnhinweise für mein eigenes Leben gelten lassen. Ich will den Herrn suchen. Erinnert uns die Sünde anderer an unsere eigene Sünde, die uns doch leer zurückgelassen hat. Seht ihr, es gibt keine Sünde, die nicht immer ein göttliches Darum hat. Es gibt keine Sünde, die nicht immer ein göttliches Darum angehängt hat. Das Ende jeder Sünde ist der Tod und die Trennung von Gott. So möchte ich dich heute Morgen herausfordern, lass dich auch warnen von den Sünden anderer Menschen. Dass du dich nicht über sie stellst, sondern es siehst und es als Warnhinweis für dein eigenes Leben nimmst und sagst, ich renne zu Jesus. Er ist meine einzige Hoffnung. Nun, Zephania geht davon aus, dass Juda diese Warnung nicht sehen wird und deshalb macht er ihre eigenen Fehler und Sünden nochmal deutlich. Und das macht er in Kapitel 3. Er wendet sich dann direkt an Jerusalem, an Juda und er geht mit den Leuten in ein hartes Gericht. Wir gucken in Kapitel 3, Vers 1. Wehe den Widerspenstigen und Befleckten der grausamen Stadt. Sie hat nicht auf die Warnung gehört, die Züchtigung nicht angenommen. Sie hat nicht auf den Herrn vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genaht. Und dann geht er durch einige Leiter in der Gemeinde, im Volk, die Fürsten, Vers 3, die Richter, Vers 3, die Propheten, Vers 4 und die Priester, Vers 4, also die Leute, die das Land eigentlich leiten sollten. Sie haben nicht für das Volk gearbeitet, sondern sie haben das Volk ausgenutzt für eigenes Wohl. Und Gott beschreibt diese Leiter, wie sie das Wort Gottes und dem Gesetz Gottes Gewalt angetan haben. Und dann guckt man Vers 5, was Gott dann sagt. Also es sind diese Fürsten und Richter und Propheten und Priester, die Gott nicht gesucht haben. Und dann lesen wir in Vers 5, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht. Ja, und gerade in der damaligen Zeit wurden die Gerichtsverhandlungen immer morgens durchgeführt. Und Gott sagt, jeden Morgen stehe ich da und bin bereit, gerecht zu richten. Er lässt es an nichts fehlen. Gott ist da, sagt, ich bin da. Das Einzige, was ihr tun müsst, ihr müsst einfach sagen, du sollst unser Gott sein. Gott sagt, ich bin da. Aber genau das lesen wir dann in Vers 5. Genau das tun sie nicht, wo wir dann lesen, aber der Verkehrte weiß nichts von Scham. Sie nehmen Gott nicht an. Gott ist da, aber sie nehmen ihn nicht an. Und dann fasst Zephania das Ganze nochmal zusammen in Versen 6 und 7. Vers 6, er sagt, die Nationen werden gerichtet werden. Und Vers 7, gerichtet an Jerusalem, sie haben trotz der Warnung Gottes weiter beharrlich Böses getan und Gericht wird auch über Jerusalem kommen. Seht, ich weiß, das ist eine unangenehme Botschaft. Aber es ist das Wort Gottes auch heute für uns, heute Morgen. Juda konnte nicht sagen, aber guck mal, was Ninive macht. Unglaublich, wie die gesündigt haben. Gott sagt, sie werden dafür gerichtet werden, so wie du für deine Sünde gerichtet werden wirst. Und wenn unsere Gedanken, vielleicht kannst du es einfach auch nochmal in dich gehen und auf vielleicht auch die letzten Tage drüber nachdenken, wenn unsere Gedanken in Bezug auf unsere Sünden anfangen mit, aber die da, dann haben wir schon eine ganz gefährliche Schieflage in unserem Denken bekommen. Wenn ich mit einer eigenen Sünde in meinem Gewissen konfrontiert bin und meine erste Antwort ist, aber die da, dann haben wir schon eine ganz gefährliche Schieflage in unserem Denken. Wir können unsere Sünde und unsere Gottlosigkeit nicht damit entschuldigen, dass wir auf andere zeigen, die schlimmere Sachen gemacht haben. Stattdessen sollen die Sünde anderer und auch unsere eigene Sünde zwei Dinge in uns auslösen. Zwei Dinge, dass wir über die Auswirkungen von Sünde erschrecken und ehrlich sind vor uns selbst. Dass wir es nicht versuchen wegzuschieben, sondern dass wir ehrlich uns angucken, auch unser Herz angucken und sagen, Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder. Aber dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir dann uns umdrehen und Gott suchen. Und zu Jesus gehen und ihm vertrauen. Denn er hat am Kreuz alles getan, damit unsere Sünde, das, was uns von Gott trennt, zu versöhnen und uns dann mit Gott wieder zu versöhnen. Und vielleicht bist du hier und hast das noch nie gemacht. Du bist noch nie zu Jesus gegangen und du hast ihm gesagt, ich bin ein Sünder. Ich habe keine Entschuldigung mehr für das, was ich getan habe. Ich vertraue dir, Jesus. Und ich hoffe, dass das heute auch ein Tag ist, wo du genau das tust. Du kannst gerne auch nachher auf mich zukommen oder auf jemanden, der hier vorne noch war. Und lasst uns reden. Ist das die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, im Angesicht deiner Sünde zu Jesus zu rennen und ihn zu bekennen? Aber auch für uns Christen. Auch für uns Christen, lasst uns daran erinnern, wovon wir gerettet wurden. Und wieder neu erkennen, dass Jesus Christus unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben ist. Dass wir ein tieferes Verständnis dafür bekommen, dass wir nicht besser sind als andere, so wie Rabbi das eben gesagt hat. Dass wir nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott stehen, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. So ist Zephania ein kreischender Rauchmelder für die Gottlosen in Juda. Aber seine Botschaft, das ist unser zweiter Punkt, aber seine Botschaft hat auch Hoffnung, nämlich für die Gottesfürchtigen. Das ist unser zweiter Punkt, Hoffnung für die Gottesfürchtigen. Es gibt immer wieder Lichtblicke hier in diesen Kapiteln. Habt ihr das gesehen in den Berichten oder in diesen Gerichtsankündigungen für die Nation? Verse 7 und Vers 9, das sind so Hoffnungsschimmer. Dort lesen wir, und dieser Landstrich, er spricht ja über eine Nation, soll dem Überrest des Hauses Juda als Erbteil zufallen. Oder Vers 9, der Überrest meines Volkes soll sie berauben und der Rest meiner Nation sie beerben. Ich stell dir mal vor, du bist jemand in Jerusalem zu dieser Zeit und du hörst Zephania, du hörst auch den Aufruf, Gott zu suchen und du bist jemand, der auf Zephania hört. Sagt, ja Zephania, du hast recht. Und du demütigst dich vielleicht vor Gott und du suchst Gerechtigkeit. Und überall, wenn du dann mit dieser Meinung auftrittst in Jerusalem, überall in der Gesellschaft wirst du für dein konservatives Verständnis von Gott komisch angeguckt. Du mit deinem Gott, der Richter sein soll. Du mit deinem Gott, der sagt, was richtig und falsch ist. Der Gott, von dem du sprichst, ist fernab und greift nicht ein. Er tut weder Gutes noch Böses. Dann beginnst du vielleicht selber dran zu zweifeln, was Zephania da so zu sagen hat. Gott scheint wirklich nicht einzugreifen. Vielleicht habe ich mir das alles auch nur eingebildet. Und außerdem, wenn ich mich umschaue, diejenigen, denen es gut sind, die Leute, die Gott ablehnen, denen geht es gut. Und in diese Gedanken hinein sagt Zephania jetzt, der Überrest meines Volkes, also diejenigen, die am Ende ihre Knie nicht vor den Götzen beugen werden, sondern vor Gott, dem König, diejenigen werden das Land wieder in Besitz nehmen, das er ihnen vor Zeiten versprochen hatte. Das hatte Gott ihnen ja versprochen im 5. Buch Mose. Aber Gott erinnerte sie jetzt immer und immer wieder und auch genauso hier. Zephania erinnert sie daran, wenn ihr mir vertraut, dann werde ich euch zurückbringen und euch das geben, was ich euch verheißen habe. Nun, was macht das mit dir als gottesfürchtigen Israeliten, gottesfürchtigen Juden in der damaligen Zeit, wenn du diese Prophezeiung hörst? Nun, es stählt deinen Glauben. Es ermutigt dich weiter an Gott festzuhalten, auch wenn es sich im Moment scheinbar nicht lohnt. Und seht ihr, wir sind nicht die Ersten, die im Glauben leben. Jeder Mann und jede Frau Gottes hat im Glauben gelebt. Auch die Leute, die sich gedemütigt haben vor Gott zu Zeiten von Zephania. Und Gott glauben und vertrauen heißt im biblischen Denken nicht, ich hoffe, dass Gott es schaffen wird, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, im Sinne von, ich glaube, du kannst über den Bach springen, ohne reinzufallen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist nicht die Art und Weise, wie die Bibel über Glauben spricht. Sondern Gott glauben bedeutet, sich in den festen Verheißungen Gottes festzumachen. Zu sagen, du Gott, du hältst, was du versprichst und ich glaube deine Verheißung, ich mache mich fest. Und in dem Sinne ist biblischer Glaube nichts Ungewisses, sondern Glaube macht sich fest in den unumstößlichen Verheißungen Gottes. Seht ihr, wir hoffen und glauben auf die Verheißung Gottes, die er mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus selbst besiegelt hat. Die Verheißung zum Beispiel, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, gerettet wird, ist absolut sicher. Biblischer Glaube macht sich fest in diesen absolut sicheren Verheißungen. Und deswegen ist es nichts Ungewisses, auf das wir hoffen, sondern wir vertrauen auf diese festen Zusagen Gottes. Die Israeliten haben darauf gehofft und vertraut von Anfang an, oder diejenigen, die ihre Knie gebeugt haben vor Gott. Sie haben darauf vertraut, dass Gott sie als sein Volk herausretten wird und dann unter ihrer Herrschaft in Gottes verheißenem Land leben wird. Das war die Verheißung an Israel seit der Herausführung aus Ägypten. Echte Ruhe für das Volk Gottes im Land Kanaan. Aber wenn wir uns das anschauen in der Geschichte, bis zu der Zeit, bis auf die Zeit unter König David und auch Salomo, hat Israel nie das ganze Land besessen. Sie sind immer wieder von Gott abgefallen und haben bestimmte Landstriche verloren. Sie haben diese Landstriche verloren, weil sie gegen Gott rebelliert haben. Nun, egal was deine theologische Überzeugung jetzt sind zum Thema Israel auf dieser Erde, das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Zeit, aber das Interessante ist, dass das Neue Testament dieses Bild von der Wüstenwanderung und von der Einnahme des verheißenen Landes immer wieder aufgreift. Ja, das Neue Testament beschreibt das Leben von uns Christen als eine Wüstenwanderung hin zum verheißenen Land, hin zur ewigen Ruhe, hin zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Rabbi hat es eben schon vorgelesen, wir sind Fremdlinge und Gäste in diesem Land. Wir sind auf dem Weg zu dem Ort, wo Jesus uns Wohnungen bereitet hat. Wir sind auf dem Weg in die, wie der Hebräerbrief da schreibt, in die ewige Ruhe auf der neuen Erde mit Christus. Und seht ihr, auf dieser Wüstenwanderung hier auf Erden als Christen brauchen wir Zephanias, die uns immer und immer wieder ermutigen und hinweisen auf die Verheißung Gottes. Dass wir nicht verzweifelt, auch in den Verzweifeln, in den Umständen, wo alles andere irgendwo, wo es so aussieht, als ob Gott nicht mehr eingreift. Da brauchen wir Zephanias. Wir haben ganz, ganz viele Zephanias, Gottes Wort im Neuen Testament. Auch im Alten Testament, aber ganz besonders im Neuen Testament, schwarz auf weiß, eine Verheißung nach der anderen. Aber seht ihr, wir müssen sie immer wieder hören und wir müssen sie verstehen und wir müssen uns an diese Verheißung erinnern. Und das machen wir ja auch hier im Gottesdienst, dass wir darüber singen, dass wir darüber beten, dass wir darüber reden, dass wir Gottes Wort lesen und uns immer wieder erinnern, vertraut den Verheißungen, den festen Zusagen Gottes, egal was deine Umstände im Moment sagen. Und dann sehen wir sogar noch, ganz kurz in Vers 11, wir sehen, wenn ihr da mal reinguckt, dort lesen wir das Kapitel 2, Vers 11, wo wir lesen, es werden ihn anbeten, alle Inseln der Heiden, jeder von seinem Ort aus. Das ist wieder so ein Lichtblick in diesem Gerichtstext, wo Gott sagt, er wird Gericht bringen über die Nation, über die Heidenvölker und dann werden ihn anbeten alle Inseln der Heiden, jeder von seinem Ort aus. Seht ihr, das Erstaunliche an diesem Satz im Alten Testament ist, dass er sagt, von jeder von seinem Ort aus. Es wird eine Zeit geben, wo Menschen Gott loben und preisen werden, wo sie nicht nach Jerusalem zum Tempel gehen müssen, sondern dort, wo sie sind, auf den Inseln weit verstreut, werden sie Gott anbeten. Das ist dann, wenn wir in das Neue Testament schauen, etwas, was dann passiert, als Jesus gekommen ist, wo er sagt, ihr betet nicht mehr in Jerusalem an oder in Samaria, sondern im Geist und Wahrheit. Und dann in der Apostelgeschichte sehen wir, wie Gottes Lob erklingt, überall auf der Erde. Es ist noch so ein Hoffnungsschimmer in diesem Text. Und am Ende, in Vers 8, ruft Zephania den Menschen zu. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Das heißt, dass das Gericht Gottes über die Gottlosen kommen wird. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache. Wer wird wohl auf diesen Aufruf Zephanias hören? Das sind diejenigen, die schon auf den Aufruf von Zephania gehört haben, den Herrn zu suchen und sich vor ihm zu demütigen. Und das möchte ich dir auch heute Morgen sagen und zusagen. Warte auf den Herrn bis zu dem Tag, wo er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat und alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das ist die Verheißung, die wir im Neuen Testament haben. Dass kein Feind Jesu jemals vor Gott oder vor ihm bestehen werden wird. Es wird der Tag kommen, Und wir sollten darauf warten und gespannt warten und warten und vertrauen auf unseren Retter, auch wenn die Umstände dir in deinem Leben zuschreien, wieso um alles in der Welt vertraust du ihm? Das haben die Gottesfürchtigen damals zur Zeit von Zephania auch gedacht. Wieso vertraut ihr Gott noch? Warum wartet ihr auf Gott noch? Oder vielleicht Gedanken, die du auch hast, wenn Gott mich lieben würde, dann würde er nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr kennt doch auch die Stimmen in eurem Herzen, die manchmal von außen kommen, aber manchmal auch aus unserem eigenen Herzen. Da möchte ich euch ermutigen mit diesen Versen aus Zephania, dass ihr für euch selbst, für euer eigenes Herz, gute Prediger seid. Prediger, die euch selbst die Verheißung eures Retters Jesus Christus immer wieder zupredigen. Rede zu dir selbst, zu deiner Seele, so wie die Psalmisten es gemacht haben. Ihr kennt diesen ganz bekannten Vers. Lesen wir: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Seht ihr, wir sind als Gemeinde noch hier auf der Erde. Wir sind Fremdlinge und Gäste auf dem Weg in diese ewige Ruhe. Und Jesus wird uns sicher durch die Stürme dieses Lebens führen. Und er wird uns auch sicher nach Hause führen, in diese ewige Ruhe. Und er wird alle Verheißungen für sein Volk erfüllen. Deswegen suche den Herrn, auch heute. Demütige dich unter seine mächtige Hand und warte auf ihn. Er wird dich niemals enttäuschen. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du dich uns offenbart hast, auch mit diesen harten Worten, auch mit diesen warnenden Worten. Herr, wir brauchen das, müssen wachgerüttelt werden, immer wieder auch aus unserer Schläfrigkeit heraus. Und dass wir uns dir nahen und dich suchen und uns vor dir demütigen und sagen, du bist unser einziger Gott. Dir vertrauen wir und auf dich warten wir. Und wir freuen uns auch schon auf den Tag, wo du alle deine Verheißungen erfüllen wirst. Nämlich dann, wenn wir bei dir sein werden im Himmel und bis in alle Ewigkeit dich anbeten und loben werden auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Und bis dahin, Herr, hilf uns festzuhalten, auch in den Stürmen unseres Lebens, auch wenn die Gedanken uns kommen, warum halten wir noch weiter an Gott fest? Dann richte uns auf, immer wieder neu mit deinen Verheißungen, mit deinen sicheren Zusagen und mach unseren Glauben stark in diese Zusagen, Herr. So beten wir das in deinem Namen, Jesus. Amen.